Das Bekenntnis. So wie es keine Sünde gibt, die so klein wäre, dass sie nicht die Verdammnis verdient, so gibt es auch keine Sünde, die so groß wäre, dass sie die Verdammnis über die bringen könnte, die wahrhaft Buße tun. Westminster Bekenntnis, Kapitel 15, Abschnitt 4. Einleitung. Der vierte Abschnitt des Bußekapitels ist ein Satz von kaum 40 Worten, doch er spannt einen Bogen von der Hölle bis zum Himmel. Er spricht von der kleinsten Sünde, die in den Abgrund zieht, und von der größten Sünde, die vergeben wird. Er demütigt den Gerechten und richtet den Verzweifelten auf. Kein anderer Satz des Bekenntnisses vereint Gericht und Gnade in so gedrängter Wucht. Zwei Abgründe tun sich auf, wo dieser Satz nicht gehört oder nicht verstanden wird. Der erste Abgrund ist die Verharmlosung der Sünde. Wer meint, eine kleine Sünde sei vor Gott nicht so schlimm, hat die Heiligkeit Gottes nie begriffen. Er wird sorglos weiter sündigen, weil er die Gefahr nicht sieht. Der zweite Abgrund ist die Verzweiflung an der Vergebung. Wer meint, seine Sünde sei zu groß für Gottes Gnade, hat das Kreuz nie verstanden. Er wird in seiner Schuld versinken, weil er die Tür der Busse nicht findet, obwohl sie weit offen steht. Zwischen diesen beiden Abgründen führt ein schmaler Grat hindurch, und das Bekenntnis weist den Weg. Es sagt dem Sicheren, fürchte dich, denn jede Sünde verdient die Hölle. Und es sagt dem Verzagten, hoffe, denn keine Sünde ist stärker als das Blut Christi. Wer diesen Satz begreift, hat den Kompass für die christliche Busse gefunden. Er wird seine Sünden weder verharmlosen noch dramatisieren. Er wird sie hassen, weil sie den heiligen Gott beleidigen, und er wird sie bekennen, weil er einen gnädigen Vater hat, der dem reuigen Kind vergibt. Die Väter schrieben diesen Satz für Menschen, die wie wir zwischen Leichtsinn und Verzweiflung schwanken. Sie kannten die Seele, die sich mit kleinen Sünden beruhigt, und sie kannten die Seele, die unter großen Sünden zerbricht. Beiden wollten sie dienen. Der Satz ist eine Waffe gegen die Selbstgerechtigkeit und ein Trost für das gebrochene Herz. Wer ihn hört, soll erschrecken und aufatmen in einem Atemzug. Kein Satz des ganzen Bekenntnisses verdient es so sehr, auswendig gelernt und dem Herzen eingeprägt zu werden. Die biblischen Grundlagen. Der Herr Jesus sprach ein Wort, das die erste Hälfte des Abschnitts auf eine Weise begründet, die niemand missverstehen kann, ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Jedes unnütze Wort. Nicht die Gotteslästerung, nicht der Meineid, nicht die Lüge, die einen Nächsten ruiniert. Das unnütze Wort, die gedankenlose Bemerkung, das leere Geschwätz, das nichts erbaut und nichts bewirkt. Wer von einem solchen Wort meint, es sei zu gering, um vor Gottes Gericht Gewicht zu haben, den belehrt Christus eines Besseren. Das griechische Wort, das Matthäus hier gebraucht, ist Agon, wörtlich, ohne Werk, ohne Frucht. Es bezeichnet die Rede, die nichts nützt, das bloße Füllsel der Konversation. Selbst dieses Wort wird am Tag des Gerichts hervorgezogen, und der es gesprochen hat, steht dafür ein. Der Richter der Welt hat keine Kategorie für harmlose Sünden. Was dem Menschen klein erscheint, wiegt vor dem Thron Gottes so schwer wie die gröbste Übertretung. Nicht weil jede Sünde dieselben Folgen für die Mitmenschen hätte, sondern weil jede Sünde denselben Gott beleidigt. Ein Schlag gegen einen König und ein Schlag gegen einen Bettler unterscheiden sich nicht in der Bewegung des Armes, sondern in der Würde des Getroffenen. Jede Sünde aber trifft den unendlich heiligen Gott, und darum verdient jede Sünde das unendliche Gericht. Paulus entfaltet denselben Gedanken mit der Wucht eines Gerichtsurteils, der Tod ist der Sünde Sold. Der Sold, das Entgelt, der Lohn, den die Sünde auszahlt. Nicht die große Sünde zahlt ihn aus, sondern die Sünde. Jede Sünde, sobald sie begangen ist, stellt dem Täter eine Rechnung aus, und der Betrag lautet auf Tod. Derselbe Apostel hatte den Römern zuvor erklärt, dass durch einen einzigen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und dass der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Der Fall Adams zeigt, dass eine einzige Tat, von einem einzigen Menschen begangen, das Gericht über die ganze Menschheit brachte. Eine Sünde genügt. Der Gedanke, dass es Sünden gebe, die vor Gott nicht ins Gewicht fallen, zerbricht an der biblischen Lehre vom Sündenfall. Wenn eine einzige Übertretung das Paradies verschloss und den Tod in die Welt brachte, wer wollte dann noch von Kleinigkeiten reden? Der Prophet Jesaja aber schlägt den Bogen zur zweiten Hälfte des Abschnitts. Er spricht im Namen Gottes die Forderung der Busse aus: Wascht euch, reinigt euch. Tut euer böses Treiben aus meinen Augen. Hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes zu tun. Schroff und unerbittlich. Dann aber folgt, was kein sterblicher Prophet sich hätte ausdenken können: Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, und wenn sie gleich ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Blutrot. Das hebräische Wort bezeichnet das tiefe, gesättigte Rot des frischen Blutes. Scharlach, der Farbstoff aus der Kermesschildlaus, der die kostbaren Gewänder der Könige färbte und so tief in die Fasern eindrang, dass keine Lauge ihn herauswaschen konnte. Die Sünden Israels waren nicht oberflächlich, sie waren eingedrungen bis in die innerste Faser. Und Gottes Verheißung lautet nicht, dass sie zu einem blassen Rosa verblassen, wenn der Mensch sich anstrengt. Sie lautet, dass sie schneeweiß werden, weiß wie Wolle. Der Kontrast könnte nicht schärfer sein, hier das tiefste Rot, dort das reinste Weiß. Keine Sünde ist zu dunkel für dieses Wunder. Derselbe Prophet kehrt im 55. Kapitel zu dieser Verheißung zurück: Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter seine Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Das hebräische Wort für viel trägt die Bedeutung von Überfluss, von mehr als genug. Gott vergibt nicht knapp und zögernd, als müsse er mit seiner Gnade haushalten. Er vergibt reichlich, überströmend, im Übermess. Der Prophet scheut sich nicht, den Aufruf zur Buße an den Gottlosen zu richten, an den Übeltäter, an den, dessen Gedanken schon sündigen, bevor die Hand die Tat vollbringt. Für alle gibt es Vergebung, wenn sie umkehren, und für alle gibt es viel Vergebung. Kein Gottloser muss fürchten, seine Gottlosigkeit übersteige das Mess der göttlichen Gnade. Paulus krönt diesen biblischen Gedankengang mit einem Satz, der die Logik von Sünde und Gnade auf ihre kürzeste Formel bringt: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis. Der Satz steht im Präsens, nicht im Futur. Er gilt jetzt, für den Glaubenden in diesem Leben, und er gilt für immer. Das Gericht, das jede Sünde verdient, ist aufgehoben. Nicht weil die Sünde kleiner geworden wäre, sondern weil Christus sie getragen hat. Das in Christus Jesus ist der Schlüssel, der die Zelle des Gerichts öffnet. Wer in Christus ist, steht nicht mehr unter dem Urteil, das jede noch so kleine Sünde über ihn verhängt hat. Der Gerichtsspruch ist gefallen, und er lautet auf Freispruch. Derselbe Paulus bringt die beiden Hälften des Abschnitts in der Mitte des Römerbriefes in einem Satz zusammen, der wie ein Brennglas das Licht des ganzen Evangeliums bündelt: Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Das griechische Verpüperperisö, das Luther mit noch viel mächtiger übersetzt, meint ein Überströmen, das alle Dämme bricht. Die Gnade tut nicht nur genug, um die Sünde auszugleichen, sie tut mehr als genug. Wo die Sünde einen Berg aufgetürmt hat, türmt die Gnade einen höheren Berg. Wo die Sünde ein Meer ausgehoben hat, füllt die Gnade ein tieferes Meer. Das ist keine mathematische Gleichung, bei der am Ende Null herauskommt, es ist eine Überwältigung, bei der die Gnade siegt. Kein Sünder muss fürchten, seine Sünde könnte größer sein als die Gnade Gottes in Christus. Das hebräische Wort Nacham, das im Alten Bund eine Schattierung der Busse bezeichnet, fügt diesem Zeugnis eine weitere Tiefe hinzu. Nacham meint ursprünglich ein tiefes Aufatmen, ein sich trösten lassen, ein inneres zur Ruhe kommen nach der Erschütterung. Im reflexiven Gebrauch bedeutet es, dass jemand sich etwas leid sein lässt, dass er seinen Sinn ändert, dass er von einer eingeschlagenen Richtung umkehrt. Wenn Gott in der Schrift Nacham erfährt und die Bibel spricht davon, dass Gott etwas gereute, dann meint das nicht, dass Gott einen Fehler korrigiert, sondern dass er sein Handeln dem neuen Verhalten des Menschen anpasst. Die Busse des Menschen ruft Gottes Erbarmen hervor, und dieses Erbarmen wiederum tröstet den Menschen. Nacham ist das Wort, in dem Busse und Trost sich begegnen. Der Büßende kehrt um, und Gott tröstet ihn. Der vierte Abschnitt mit seinen beiden Setzhälften, Verdammnis für jede Sünde und Vergebung für jede Busse, ist die vollendete Entfaltung dessen, was das eine hebräische Wort in sich trägt. Was die Westminster-Väter meinten. Die Väter schrieben diesen Abschnitt mit einer doppelten Front vor Augen. Die erste Hälfte richtet sich gegen einen Irrtum, der seit den Tagen der frühen Kirche die Seelen einschläfert, die Einteilung der Sünden in lässliche und tödliche. Rom hatte gelehrt, es gebe Sünden, die den Menschen nicht von der Gnade trennen, Sünden, die nicht den ewigen Tod verdienen. Das Konzil von Trient hatte diese Unterscheidung dogmatisiert und die Praxis des Beichtstuhls hatte sie der Gemeinde eingeprägt. Eine kleine Lüge, ein flüchtiger Zorn, ein unlauterer Gedanke, lässliche Sünden, nicht todeswürdig. Die Väter durchschlagen diese Einteilung mit einem Satz. Es gibt keine Sünde, die so klein wäre, dass sie nicht die Verdammnis verdient. Keine. Das Wort so klein richtet sich gegen Rom. Nicht die Todsünde, von ihr weiß ohnehin jeder, dass sie den Himmel verschließt. Sondern die lässliche Sünde, die harmlose, die niemand ernst nimmt. Auch sie verdient die Verdammnis, weil jede Sünde, auch die geringste, eine Beleidigung der unendlichen Majestät Gottes ist. Die Väter erheben den Messstab der Heiligkeit so hoch, dass keine Sünde darunter hindurchschlüpfen kann. Die zweite Hälfte des Satzes richtet sich gegen den vielleicht noch gefährlicheren Bruder der römischen Lehre, die Verzweiflung an der Vergebung. Wenn Rom die Sünde zu klein macht, macht die Verzweiflung sie zu groß. Sie flüstert dem gefallenen Christen ein, was kein eins dachte, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie ertragen könnte, zu groß nicht für Gottes Gerechtigkeit, sondern für Gottes Gnade. Dieses Keinsdenken nistet in jedem Herzen, das eine schwere Sünde begangen hat. Der Ehebrecher, der Mörder, der Betrüger, sie alle hören die Stimme, die sagt, für dich gibt es keine Vergebung. Gegen diese Stimme setzen die Väter den zweiten Satzteil mit einem Nachdruck, der den Verzagten aus seiner Verzweiflung reißen soll, keine Sünde, so groß, das Wort groß. Ist die Antithese zu klein. Im ersten Satzteil. Der Größe der Sünde ist keine Grenze gesetzt, jenseits derer die Gnade aufhört. Die Väter kannten ihre Bibel. Sie wussten von David, der die Frau seines treuen Soldaten begehrte, sie in sein Bett holte und ihren Mann an die vorderste Front schickte, damit er falle, und dennoch vergab ihm Gott. Sie wussten von Manasse, der seine eigenen Söhne dem Moloch opferte und den Tempel mit Götzenbildern füllte, von dem die Schrift sagt, er habe mehr Böses getan als die Kanaaniter, und dennoch erhörte Gott sein Gebet. Sie wussten von Petrus, der seinen Herrn dreimal verleugnete, mit Fluch und Schwur, in der Stunde der größten Not, und dennoch trug ihm Christus am See von Tiberias die Herde an. Keine Sünde ist so groß, dass sie den Busfertigen verdammen könnte. Der dritte Gegner, gegen den der Abschnitt sich richtet, ist subtiler. Es ist die Auffassung, die wahre Buße müsse eine gewisse Zeit dauern, eine bestimmte Tiefe erreichen, eine messbare Intensität der Tränen hervorbringen, bevor Gott vergeben könne. Die Väter setzen dieser Forderung das Wort wahrhaft entgegen. Nicht die Länge der Busse, nicht die Menge der Tränen, nicht die Heftigkeit der Zerknirschung macht die Busse zur Busse, sondern ihre Wahrhaftigkeit. Eine Busse, die von Herzen kommt, die die Sünde tatsächlich hasst und verlässt, die sich zu Gott wendet und in Christus allein die Vergebung sucht, diese Busse genügt, auch wenn sie nur wenige Worte umfasst. Der Schächer am Kreuz tat in drei Sätzen Buße, und Christus verhieß ihm das Paradies. Damit ist der Abschnitt in dreifacher Hinsicht eine Kampfansage. Gegen Rom, keine Sünde ist lässlich. Gegen die Verzweiflung, keine Sünde ist unvergebbar. Gegen den Perfektionismus der Busse, nicht die vollkommene, sondern die wahrhaftige Busse empfängt die Vergebung. In dieser dreifachen Abgrenzung liegt der seelsorgerliche Reichtum dieses kurzen Satzes. Er bewahrt den Sünder vor drei tödlichen Irrtümern. Wer ihn versteht, kann nicht mehr sorglos sündigen, nicht mehr an der Gnade verzweifeln und nicht mehr auf die eigene Reue vertrauen. Theologische Tiefe. Calvin erkannte, dass die Frage nach der Größe der Sünde im Grunde eine Frage nach der Größe der Gnade ist. In seinem Jesaja-Kommentar verweilt er lange bei dem Bild der blutroten Sünde, die schneeweiß wird. Der Prophet zeichnet die Sünde mit der tiefsten Farbe, die er kennt, und die Vergebung mit der reinsten. Zwischen beiden liegt eine Kluft, die kein Mensch überbrücken kann. Dass die blutrote Sünde schneeweiß wird, ist kein natürlicher Vorgang, sondern ein schöpferisches Wunder. Calvin vergleicht es mit der Auferstehung, so wie Gott aus dem Tod das Leben ruft, so ruft er aus der schuldroten Seele eine reine Kreatur hervor. Die Busse ist der Ort, an dem dieses Wunder geschieht. Wer seine Sünde bekennt und verlässt, erfährt die Neuschöpfung, die Gott in Christus verheißen hat. Die Größe der Sünde aber erkennt Calvin nicht nur an ihrer Auswirkung, sondern an ihrer Beziehung. Der Philosoph misst die Sünde an dem Schaden, den sie anrichtet, der Theologe misst sie an dem Gott, den sie beleidigt. Ein Wort gegen einen Menschen wiegt schwer oder leicht, je nachdem wer der Mensch ist. Ein Wort gegen Gott aber wiegt unendlich schwer, weil Gott unendlich heilig ist. Selbst die kleinste Sünde ist ein Angriff auf die unendliche Majestät und darum unendlicher Strafe würdig. Die Hölle ist kein willkürlicher Beschluss eines zornigen Gottes, sie ist der gerechte Lohn der Sünde, gemessen an der Größe dessen, gegen den sie sich richtet. Wer dies begreift, wird nie wieder von einer kleinen Sünde sprechen. Turretin nimmt Calvins Gedanken auf und führt ihn in die dogmatische Präzision. Er unterscheidet zwischen der inneren Größe der Sünde und der äußeren Wirkung der Gnade. Die Sünde trägt in sich den Charakter des Unendlichen, weil sie sich gegen den unendlichen Gott richtet. Darum verdient jede Sünde die Verdammnis. Die Gnade aber trägt ebenfalls den Charakter des Unendlichen, weil sie aus der unendlichen Liebe Gottes fließt und durch das unendliche Verdienst Christi erwirkt ist. Darum kann keine Sünde den verdammen, der in Christus ist. Turretin gebraucht das Bild einer Waage, auf der einen Schale liegt die Sünde, auf der anderen die Gnade. Die Sünde, auch die größte, hat ein endliches Gewicht, so gewaltig es scheint, es ist begrenzt durch die Tat und die Zeit. Die Gnade in Christus aber hat ein unendliches Gewicht, gemessen an der Person dessen, der sie erworben hat. Der Gottmensch am Kreuz hat mehr Verdienst erworben, als alle Sünde der Welt Schuld aufhäufen könnte. Die Waage schlägt immer zugunsten der Gnade aus. Watson wendet diese Einsichten ins Praktische und macht sie zum Prüfstein der Seelsorge. Er stellt zwei Fragen, die jeder Hörer des Evangeliums sich stellen muss. Die erste, nimmst du die kleine Sünde ernst? Watson weiß, dass die meisten Christen vor den groben Sünden zurückschrecken, Ehebruch, Diebstahl, Gotteslästerung erregen Abscheu. Aber die kleinen Sünden, die leisen, die niemand sieht, die das Gewissen nur zart berühren, sie nisten sich ein, und der Christ gewöhnt sich an sie. Ein scharfes Wort gegen den Ehegatten, eine kleine Unwahrheit, ein heimlicher Neid. Watson hält dem Christen das Bekenntnis vor, auch diese Sünden verdienen die Verdammnis. Wer sie leicht nimmt, hat die Heiligkeit Gottes nie gefühlt. Die wahre Buße erstreckt sich auf alle Sünden, nicht nur auf die, deren Größe das natürliche Gewissen erschreckt. Die zweite Frage Watsons wendet sich an die Verzagten, traust du der Gnade zu, dass sie deine große Sünde vergibt? Watson begegnet diesem Zweifel mit einem Argument, das so schlicht wie unangreifbar ist, die Größe der Sünde wird nicht an der Tat gemessen, sondern an der Person, gegen die sie sich richtet. Vor Gott ist jede Sünde unendlich groß, weil Gott unendlich heilig ist. Wenn Gott also bereit ist, dir eine Sünde zu vergeben, und er hat es verheißen, dann ist er auch bereit, jede andere zu vergeben. Was für den Menschen wie ein Unterschied von einem Gramm zu einer Tonne erscheint, ist vor Gott der Unterschied von einem Sandkorn zum anderen. Der Mensch starrt auf die Quantität, Gott sieht die Qualität, und sie ist bei jeder Sünde dieselbe, Auflehnung gegen seine Herrschaft. Wenn Gott die eine Auflehnung vergibt, vergibt er auch die andere. Bullinger bettet diese Wahrheit in den Rahmen des Bundes ein und gibt ihr eine Weite, die über das individuelle Seelenleben hinausreicht. Der Bund ruht auf der Verheißung Gottes, nicht auf dem Gehorsam des Menschen. Aber der im Bund lebende Mensch kann aus dem Bund herausfallen, wenn er in der Sünde verharrt. Nicht, dass jede Sünde den Bund zerstörte, dann wäre kein Gläubiger je im Bund geblieben. Aber die unbußfertige Sünde, die der Mensch festhält und verteidigt, zerstört die Bundesbeziehung. Die Buße ist der Weg zurück in den Bund, und solange der Mensch Buße tut, bleibt er im Bund, ungeachtet der Größe seiner Sünden. Für das Schweizer Publikum, das in der Tradition der Bundestheologie steht, die Bullinger und Zwingli begründet haben, hat diese Perspektive besonderes Gewicht. Der Bund ist nicht ein Vertrag, den zwei gleichberechtigte Parteien schließen, er ist die souveräne Zusage Gottes an sein Volk. Die Buße ist die Rückkehr in die Gemeinschaft, die Gott nie aufgekündigt hat. Der Sünder, der Buße tut, kehrt zu einem Gott zurück, der ihn nie verstoßen hat, dessen Arme offen stehen und dessen Verheißung fest bleibt. Keine Sünde, und sei sie noch so schwer, kann den Büßenden aus dem Bund reißen. Die Treue Gottes überdauert die Untreue seines Volkes. Abrakel schließlich stellt dem Leser die Frage, um die alle Theologie kreist, was nützt mir die Erkenntnis, dass keine Sünde zu groß für die Vergebung ist, wenn ich nicht weiß, ob meine Buße aufrichtig ist? Seine Antwort richtet den Angefochtenen auf. Die Aufrichtigkeit der Buße zeigt sich nicht an ihrer Vollkommenheit, sondern an ihrer Richtung. Ein Mensch, der seine Sünde hasst, der sie lassen will, der zu Gott um Hilfe schreit und sich nach einem heiligen Leben sehnt, der ist aufrichtig, auch wenn er immer wieder fällt. Die Frage ist nicht, hast du die Sünde vollständig besiegt? Sondern, kämpfst du gegen sie? Ein Kind, das laufen lernt, fällt, aber es steht wieder auf und versucht es weiter. So ist die Buße des Christen, ein fortwährendes Aufstehen nach dem Fall, ein fortgesetzter Kampf gegen die Sünde, die er nicht vollständig überwinden kann, aber auch nicht ertragen will. Abrakel warnt davor, die Aufrichtigkeit der Buße an der Heftigkeit der Gefühle zu messen. Mancher Büßende weint Ströme von Tränen, und sie sind nicht echt, mancher kann kaum weinen, und seine Buße ist tiefer als der Ozean. Nicht das Gefühl macht die Buße wahr, sondern der Wille. Ein Wille, der die Sünde verwirft, auch wenn das Herz sie noch begehrt. Ein Wille, der sich an Christus klammert, auch wenn die Seele dunkel ist. Dieser Wille, gezeugt vom Geist, genährt durch das Wort, gestärkt durch das Gebet, er ist das Kennzeichen der wahren, wenn auch unvollkommenen Buße. Und er fügt eine Warnung hinzu, die den Abschnitt vor Missbrauch schützt. Die Lehre, dass keine Sünde zu groß für die Vergebung sei, ist kein Ruhekissen für den, der weiter sündigen will. Wer sie so gebraucht, hat sie in ihr Gegenteil verkehrt. Die Buße ist keine Feuerleiter, die man im Brandfall ausklappt und sonst im Keller verstauben lässt. Sie ist die Atemluft des wiedergeborenen Menschen, die tägliche Rückkehr zu Gott. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, gewöhne dir ab, von kleinen Sünden zu reden. Diese Sprache kommt nicht aus der Schrift, sondern aus der Bequemlichkeit des natürlichen Herzens. Der Herr Jesus hat dich gelehrt, dass jedes unnütze Wort vor Gottes Gericht gezogen wird. Paulus hat dich gelehrt, dass der Tod der Sold jeder Sünde ist. Die Väter haben dich gelehrt, dass es keine so kleine Sünde gibt, die nicht die Verdammnis verdient. Wenn du das nächste Mal versucht bist, eine Sünde mit dem Wort klein zu entschuldigen, halte inne und bedenke, dass du Gottes Urteil über diese Sünde gegen dein eigenes eintauschst. Gott nennt sie todeswürdig und du nennst sie gering. Wer hat recht? Diese Erkenntnis soll dich nicht in eine angstvolle Skrupelhaftigkeit treiben, die hinter jedem unbedachten Wort einen Blitzstrahl fürchtet. Sie soll dich zu einer gesunden Wachsamkeit führen. Der Christ, der weiß, dass jede Sünde die Hölle verdient, wird mit der Sünde keine Kompromisse schließen. Er wird nicht fragen, wie nahe kann ich dem Abgrund kommen, ohne hineinzufallen? Er wird fragen, wie weit kann ich von ihm entfernt bleiben? Der erste Gedanke der Buße ist nicht, dass Gott vergibt, sondern dass die Sünde tötet. Nur wer dies weiß, wird die Vergebung suchen, statt sie vorauszusetzen. Zweitens, verzweifle nicht an der Größe deiner Sünde. Die Schrift ist voll von Menschen, deren Sünden so schwer waren wie deine, und Gott hat ihnen vergeben. David, der Ehebrecher und Mörder, wurde nicht verworfen, als Nathan ihn zur Buße rief und er bekannte, ich habe gesündigt wider den Herrn. Der Prophet antwortete mit einem Satz, der die Gnade in ihrer ganzen Wucht zeigt, so hat der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Manasse, der Götzenanbeter und Kindermörder, fand Gehör, als er in der Gefangenschaft zum Herrn schrie, und er betete zu ihm, und Gott ließ sich von ihm erbitten und erhörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Petrus, der seinen Herrn dreimal verleugnet hatte, wurde nicht verstoßen, sondern am See von Tiberias dreimal nach seiner Liebe gefragt. Die dreifache Frage antwortete der dreifachen Verleugnung. Christus sprach nicht vom Verrat, er fragte nach der Liebe. So geht der Herr mit dem bußfertigen Sünder um. Deine Sünde mag so rot sein wie die Davids, so finster wie die Manasses, so schändlich wie die des Petrus. Das Blut Christi ist röter als deine Sünde rot ist, heller als deine Finsternis finster, reiner als deine Schande schändlich. Der vierte Abschnitt ist ein Bollwerk gegen die Verzweiflung, errichtet auf dem Felsen des vollbrachten Werkes Christi. Wer an seiner Rettung zweifelt, weil seine Sünde zu groß sei, der schaut auf die Größe seiner Schuld statt auf die Größe seines Heilandes. Richte deine Augen von der Sünde auf den, der sie getragen hat. Drittens, prüfe, ob deine Buße aufrichtig ist. Das Bekenntnis spricht nicht von jeder Busse, sondern von der, die wahrhaft ist. Es gibt eine Busse, die zum Tode führt, weil sie nur ein Lippenbekenntnis ist. Pharao bekannte, ich habe gesündigt, aber er ließ Israel nicht ziehen. Saul bekannte, ich habe gesündigt, aber er bat Samuel, ihn vor dem Volk zu ehren. Judas bekannte, ich habe unschuldiges Blut verraten, aber er ging hin und erhängte sich. Diese Bekenntnisse waren keine Busse. Sie waren die Furcht vor den Folgen, das Unbehagen eines geplagten Gewissens, aber sie enthielten keine Abkehr von der Sünde, keine Hinkehr zu Gott, kein Vertrauen auf die Gnade. Die wahre Busse zeigt sich in drei Dingen. Erstens, du hast deine Sünde, nicht nur ihre Folgen. Du wünschst nicht nur, der Hölle zu entgehen, sondern du wünschst, die Sünde loszuwerden, weil sie Gott missfällt. Zweitens, du verlässt deine Sünde. Du magst fallen, aber du stehst wieder auf und kämpfst weiter. Du hast dich von ihr abgewandt und dein Gesicht ist Gott zugekehrt. Drittens, du vertraust nicht auf deine Busse, sondern auf Christus. Die Busse ist nicht deine Gerechtigkeit, sie ist das Eingeständnis, dass du keine hast. Solange du auf deine Busse vertraust, hast du dich nicht wirklich von dir selbst abgewandt. Viertens, mache die Busse zu deiner täglichen Gewohnheit. Die Väter lehren nicht eine einmalige Lebenswende, nach der die Busse überflüssig wird. Die Busse ist die Gestalt des christlichen Lebens bis zum letzten Atemzug. Jeder Tag bringt neue Sünden und jede Sünde braucht neue Busse. Es gibt keinen Zustand jenseits der Busse in diesem Leben. Der reifste Christ ist der, der am meisten Busse tut, nicht weil er am meisten sündigt, sondern weil er seine Sünde am klarsten sieht. Der Christ, der meint, er habe den Punkt erreicht, an dem er keine Busse mehr nötig hat, ist in größter Gefahr. Nicht weil er vollkommen wäre, sondern weil er blind geworden ist für seine eigene Sünde. Fünftens, verkündige den ganzen Abschnitt, nicht nur die Hälfte. Jeder Christ ist ein Prediger vor seiner eigenen Seele, und die meisten predigen sich nur eine Hälfte dieses Satzes. Wer zur Verzagung neigt, predigt sich die erste Hälfte, keine Sünde ist so klein, dass sie nicht verdammt. Er wird zum Richter seiner selbst, der jede Schwäche als Beweis der Unbußfertigkeit deutet. Wer zur Sorglosigkeit neigt, predigt sich die zweite Hälfte, keine Sünde ist so groß, dass sie verdammt. Er wird zum Advokaten seiner selbst, der jede Sünde mit der Verheißung der Gnade zudeckt, ohne sie je ernsthaft zu bereuen. Der gesunde Christ predigt sich beide Hälften, je nachdem welche er braucht. Wenn dein Herz schläft und die Sünde dir gering erscheint, dann lies den ersten Satzteil so lange, bis du die Hölle unter deinen Füßen brennen spürst. Wenn dein Herz erwacht ist und unter der Last der Sünde seufzt, dann lies den zweiten Satzteil so lange, bis du das Blut Christi über deiner Schuld fließen siehst. Beide Wahrheiten sind Arznei, aber jede heilt eine andere Krankheit. Der Arzt, der einem Fiebernden einen Mantel gibt und einem Frierenden Eiswasser, tötet beide. Lerne, deinen eigenen Zustand zu erkennen und die rechte Arznei zu wählen. Sechstens, blicke auf das Kreuz und lass das Kreuz deine Busse formen. Das Kreuz Christi ist der Ort, an dem die beiden Hälften dieses Abschnitts sich begegnen. Am Kreuz siehst du, wie ernst Gott die Sünde nimmt, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für die Sünde dahingegeben. Keine Sünde ist klein, wenn sie den Tod des Gottessohnes erfordert. Und am Kreuz siehst du, wie groß die Gnade ist, Gott hat seinen Sohn für Sünder dahingegeben, für die Feinde, für die Gottlosen. Keine Sünde ist zu groß, wenn der Gottessohn für sie gestorben ist. Das Kreuz ist der Ort, wo die Busse geboren wird. Nicht die Furcht vor der Strafe allein treibt den Sünder zur Busse, die Furcht kann nur schrecken, aber nicht verwandeln. Es ist der Anblick des Gekreuzigten, der das Herz zerbricht und zugleich aufrichtet. Wenn du siehst, was deine Sünde gekostet hat, kannst du sie nicht mehr lieben. Wenn du siehst, dass der, der sie getragen hat, dich nicht verstößt, sondern ruft, kannst du nicht mehr verzweifeln. Halte dich an das Kreuz und du wirst beides lernen, die Sünde hassen und die Gnade lieben. Das eine ohne das andere ist keine Busse. Die Busse am Fuß des Kreuzes ist die einzige Busse, die rettet. Gebet. Heiliger und barmherziger Gott, wir kommen vor dein Angesicht mit einem Satz deines Wortes, der uns zugleich erschreckt und tröstet. Du lehrst uns, dass es keine so kleine Sünde gibt, die nicht die Verdammnis verdient, und keine so große, die den nicht verdammt, der wahrhaft Busse tut. Lass uns diesen Satz nicht nur verstehen, sondern in ihm leben. Herr, wir bekennen, dass wir die Sünde oft zu leicht nehmen. Wir nennen klein, was du todeswürdig nennst. Wir entschuldigen, was du richtest. Wir gewöhnen uns an Sünden, die deinen Sohn ans Kreuz gebracht haben. Erbarme dich über unsere Blindheit. Schärfe unser Gewissen zur heilsamen Wachsamkeit, dass wir die Sünde fliehen, die unsere Seele verderbt. Herr, wir bekennen auch, dass wir oft an deiner Gnade zweifeln. Wir meinen, unsere Sünde sei zu groß, zu tief, zu dunkel für dein Erbarmen. Wir starren auf unsere Schuld statt auf das Kreuz. Erbarme dich über unseren Kleinglauben. Zeige uns, dass deine Gnade mächtiger ist als unsere Sünde, dass das Blut Christi reiner ist als unsere Befleckung, dass deine Treue fester steht als unsere Untreue. Herr Jesus Christus, du allein bist die Genugtuung für unsere Sünden. In deinen Wunden ist unsere Heilung, in deinem Blut unsere Reinigung, in deiner Auferstehung unser Leben. Lass uns auf nichts anderem ruhen als auf dir. Nicht auf der Tiefe unserer Reue, nicht auf der Menge unserer Tränen, nicht auf der Festigkeit unserer Vorsätze. Sondern auf dir, der du für uns gestorben und auferstanden bist. Wenn wir fallen, und wir fallen täglich, dann richte uns auf durch deinen Geist und führe uns zur Buße, die das Leben ist und nicht der Tod. Schenke uns die Gabe der täglichen Buße. Lass uns jeden Abend vor dir stille werden und den Tag durchgehen, wie er vor deinem Angesicht gewesen ist. Zeige uns, wo wir gefehlt haben, und gib uns die Kraft, es zu bekennen und zu lassen. Führe uns zur konkreten Buße, die der konkreten Sünde ins Gesicht sieht und sie beim Namen nennt. Erbarme dich über alle, die diesen Satz hören und wie eine Hälfte vergessen. Wecke die Sicheren auf, die meinen, ihre kleinen Sünden schadeten nichts. Tröste die Verzagten, die unter der Last ihrer großen Sünden zusammengebrochen sind. Bis zu jenem Tag, an dem die Buße sich in Anbetung verwandelt und die Sünde für immer vergangen ist, erhalte uns auf dem schmalen Grat zwischen der Verharmlosung der Sünde und der Verzweiflung an der Gnade. Lass uns Sünder sein, die ihre Sünde kennen und ihren Heiland lieben, die täglich Buße tun und täglich der Vergebung gewiss sind, die nichts in sich selbst suchen und alles in Christus finden. In seinem Namen beten wir. Amen.